am Freitag im Nachtcafé. Das ist ja immer wirklich beeindruckend. 65 kommen zum Essen, 25 übernachten, dann ist auch wirklich dicht. Brauchst immer 15 Freiwillige, die den Dienst übernehmen. Und wir bieten dann ja immer auch Singen und Beten in der Kirche an. Und am Freitag kam jemand zu mir, der da auch übernachtet hat, und zeigte mir mit Überzeugung sein Neues Testament. Und sagte, das brauche ich. Geistige Nahrung. Volker, hat mich irgendwie berührt. Und nachher kam er zu mir und sagte, ich bin noch gar nicht getauft. Dachte ich, wenn du das wirklich willst, da finden wir einen Weg. Warum ist es wirklich sinnvoll, eigentlich sogar auch notwendig für uns als Christen, in der Bibel zu lesen? Es geht wirklich um Füttern unseres Bewusstseins, um Nähren unseres Denkens, auch um weiterdenken zu lernen, göttliche Gedanken denken zu lernen. Das heißt mal in der Bibel, so hoch der Himmel über der Erde, so hoch sind meine Gottesgedanken über eure Gedanken. Ist doch fantastisch, wenn wir Gottes Gedanken denken lernen. Gott denkt zum Beispiel in Möglichkeiten. Mit Gott ist alles möglich. Das ist interessant. Kürzlich hörte ich die wahre Begebenheit von jemandem, der kam aus Sachsen und war Hooligan. Seine Hauptbeschäftigung bestand darin, Fußballfans von anderen Vereinen sich mit denen zu prügeln. Irgendwann hat er gemerkt, das kann ja nicht der Sinn des Lebens sein. Er entdeckte glaubende Menschen und er entdeckte für sich Jesus. Und er ließ sich auf diesen Weg ein. Und er geriet an einen Christen, der ihn so begleiten sollte. Der gab ihm folgende Hausaufgabe. Er hatte ja jetzt Zeit, weil er ja jetzt nicht mehr prügelt. Das ist ja ein Zeitgewinn auch. Muss nicht mehr rumreisen durch die Republik und sich prügeln. Der bekam die Hausaufgabe in den nächsten Monaten, die gesamte Bibel zu lesen. Aber er sollte nicht vorne anfangen, weil das ist wirklich anstrengend. Beim zweiten Buch hörst du meistens auf. Sondern mit den Evangelien, weil das auch das Wichtigste ist. Die Geschichten von Jesus und die Psalmen. Damit sollte er anfangen und dann weiter. Und nach ein paar Monaten kam er und sagte, ich habe es geschafft. Und jetzt? Jetzt machst du es nochmal. Jetzt liest du nochmal das ganze Ding durch. Und was passierte? Sein ganzes Weltbild, seine ganze Weltanschauung, sein Denken, sein Reden haben sich verändert. Weil die Geschichten in der Bibel, die lassen einen ja gar nicht unberührt, wenn du sie mit dem Herzen liest. Die lassen dich nicht unberührt. Da ist von Schwächen von Menschen, aber von Umkehrmöglichkeiten, von Erneuerung, da werden wirklich Werte vermittelt. Wie Ehrlichkeit, wie wichtig das ist, nicht zu stehen. Da wird auch klar gemacht, dass Gott der Gott aller Menschen ist. Nicht einfach nur der Katholiken, nicht nur der Amerikaner. Es ist der Gott aller Menschen. Auch der Syrer, natürlich. Du kannst aber auch in der Bibel lesen und studieren und das verändert dich in deinem Verhalten und in deinem Denken gar nicht. Es gibt tatsächlich, das gibt es, Theologieprofessoren, die sich beruflich den ganzen Tag mit Heiligen Schriften beschäftigen, die analysieren. Aber es verändert bei einigen gar nicht etwas. Und es gibt sogar welche, die atheistisch sind. Das geht. geht. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Essen total analysiert, welche Biochemie da drin ist, welches Rezept und alles. Aber du tust das Entscheidende nicht, du isst es nicht. Du musst es ja auch verinnerlichen. Das Wort aufnehmen, in dir, in dich aufnehmen. Auf Französisch gibt es einen tollen Spruch, boire le mot. Du musst das Wort trinken, in dich aufnehmen, dass es wirken kann. Ins Herz, in dein Denken. Nicht darüber denken nur, nicht darüber denken, sondern mit diesem Wort in einen inneren Dialog kommen. Jesus sagt einmal zu den Schriftgelehrten, mit denen hat er ja viel Stress gehabt, den Schriftgelehrten, wir auch, Tag und Nacht sich mit der Heiligen Schrift beschäftigt haben. Er hat gesagt, ihr lest und forscht in den Schriften. Aber ich habe gemerkt, ihr habt die Liebe Gottes gar nicht in euch. Es kommt wirklich darauf, das, was da in dem Wort ist, zu praktizieren, zu leben. Jesus sagt es so, wer meine Worte hört und danach handelt, darauf kommt es an. Boalemo, das Wort trinke, das Wort in sich aufnehmen. Ich hatte letzte Woche ein schönes Erlebnis. Hajo und Manfred haben uns einen Text geschenkt, ein Interview über den dreieinigen Gott. Das habe ich gelesen. Ne? Und da habe ich etwas entdeckt, was ich gar nicht wusste, dass es in der hebräischen Bibel ein feminines Wort für die Gegenwart Gottes gibt. Shechinah. Richtig ausgesprochen? Shechinah. Musste ich jetzt lernen. Shechinah heißt Herrlichkeit, Gegenwart, Präsenz Gottes. Weil manche Leute haben ja eine Gottesvorstellung, als ob Gott Mann wäre. Aber schon der berühmteste Name für Gott in der Bibel, Yahweh, ist geschlechtsneutral. Und Gott hat den Menschen als Mann und Frau nach seinem Bild geschaffen. Ist doch irre. Gilt es aber auch wirklich zu verinnerlichen. Weil auch bei vielen Mitbrüdern erlebe ich immer, dass sie ein sehr, sehr maskulin geprägtes Gottesbild haben. Das ist äußerst einseitig. Die Bibel ist eine Offenbarung. Wir lassen uns die Lust am Bibel damit umzugehen, dadurch oft rauben, dass da auch Worte und Sachen drinstehen. Habe ich schon oft gesagt, das Bild, du musst essen wie ein Fisch, nicht an den Kreten verschlucken. Die Bibel hat viele Kreten. Und Gegner unseres Glaubens, die schmeißen dir die Kreten hin. Und da ist es immer gut, dass man kontert. Ich konter immer so und sage, wieso kommst du nicht mit der Bibelstelle, Gott ist die Liebe. Und das ist das Allerwichtigste. Wieso kommst du nicht mit dem Hauptgebot, Gott über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, bei Jesus sogar deinen Feind. Wieso kommst du nicht mit der Stelle? Das ist das Wichtigste. Das ist das Zentrum. Und die Bibel ist eine Offenbarung. Die ist kein Physikbuch oder sowas. Manche lassen sich schon durch die Schöpfungsgeschichte aus der Fassung bringen. Kann ja nicht sein, Gott in 7 Tagen, ne? Ist auch gar nicht gemeint. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Es ist auch eine Entwicklung. Wer die Schöpfung, es ist ein Gedicht, eine Poesie. Und es hat immer auch, es ist ein Bild. Die Bibel hat immer auch Bilder. Deswegen ist eine nur wortwörtliche Deutung Unsinn. Wurde auch in unserer katholischen Praxis und Tradition nie so gelehrt. Wurde immer gesagt, es hat auch einen tieferen Sinn, einen geistigen Sinn und was weiß ich alles. Wenn du weißt, dass Adam der Mensch heißt und Eva das Leben, dann merkst du schon die Schöpfungsgeschichte, da geht es um dich und mich. Es geht um den Menschen und das Leben. Und da kann man Weisheiten entdecken, die auch heute stimmen. Die auch heute stimmen. Die Bibel ist eine Offenbarung. Und sie ist eine Verheißung. Die meisten sogenannten Gebote Gottes sind Verheißungen. ist total irre. In der hebräischen Sprache gibt es das Wort, du sollst nicht gar nicht, sondern du wirst doch wohl nicht. Du bist doch wohl nicht so blöd und stiehlst. Das ist Offenbarung und Verheißung. Es gibt tausende von Verheißungen. Und es ist eigentlich gut, wenn du die für dich anwendest. Du liest drin, nimmst eine und sagst wie Maria, mir geschehe nach deinem Wort. Wie Maria sagst du, mir geschehe nach deinem Wort. Wir hatten am Freitag hier ein Mittagsgebet. Alle, die wir hier waren, hatten gerade Grund zum Kummern und Seufzen, weil uns was bedrückte. Wir ziehen ein Wort aus unserer Schatzkammer her, ein Bibelwort, und da heißt es, die vom Herrn Befreiten kommen mit Jubel. Ewige Freude auf ihren Gesichtern, Kummer und Seufzen vergehen. Und alle drei sagten nur, boah. Und das ist eine Verheißung, die vom Herrn Befreiten. Das heißt, du kannst von Gott Befreiung erleben. Die erleben nicht alle, die vom Herrn befreien, die das auch zulassen, die Gott suchen und sagen, ich brauche Befreiung, ich will Befreiung, ich will es. Gott, du musst mir helfen und du kannst mir helfen. Die wirklich zu Gott kommen mit ihrem Problem. Viele Leute kommen nicht mit zu Gott mit ihrem Problem. Wirklich zu Gott kommen. Und deine ewige Freude, ist ja auch toll, nicht mal 5 Minuten gute Laune. Ewige Freude. Kummer und Seufzen vergeben. Also es hat mich 2 Tage beschwingt. Es hat mich 2 Tage beschwingt. Soll ja ewig sein. Das sind Verheißungen. Die Bibel ist so weise. Zum Beispiel sind nicht nur Gebote. Weiß nicht, ich habe das früher oft immer bepredigt. Die Bibel sagt auch etwas, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Sie gibt da eine interessante, sehr klare Ansage. Also Geld hat ja auch was mit Zahlen zu tun. Und sie sagt eine konkrete Zahl, was du Gott von deinem Einkommen geben sollst. Nämlich den Zehnten. Das ist eine ganz schöne Summe. Den Zehnten von deinem Einkommen sollst du Gott geben. Das kannst du der Gemeinde geben, das kannst du den Armen geben, was weiß ich wie. Sagt sie auch, du kannst es den Armen geben. Auch bei Jesus kommt ganz oft, wo er sagt, gib den Armen. Aber das Interessante ist, wenn die Bibel vom Zehnten spricht, sagt sie immer, dann wirst du gesegnet, dann bekommst du mehr. Gott beantwortet deine Gabe, indem er dich weiter beschenkt. Wer gibt, empfängt. Das ist ein geistiges Prinzip in der ganzen Bibel. Wer gibt, empfängt. Und wir sind in einer Kultur, das fängt schon bei Kindern an, das kann man bei Erwachsenen sehen und bei Politikern auch, haben, haben, haben. Ne? Nicht geben, haben. Haben wollen. Nichts geben, haben wollen. Und da sagt die Bibel, da liegt kein Segen drauf. Das ist spannend. Viele, ich ja auch, sind ja völlig zurzeit erschüttert oder seit langer Zeit schon, wie die Weltsituation aussieht. Drastisch, tragisch. Auch da kann einem die Bibel helfen. Weil sie beschreibt solche Dinge, die passieren. Sie schreibt von Terror, sie schreibt von Kriegen, sie schreibt von Machtmissbrauch. Oft fragen Leute, wo ist denn Gott? In der Bibel kommt diese Frage so gar nicht. Sondern sie sagt, zu sowas sind Menschen fähig. Und es ist die Urversuchung des Menschen, haben zu wollen. Mehr haben zu wollen. Recht haben zu wollen. Macht haben zu wollen. Was mich gestern am meisten erschüttert hat, als ich die Nachricht hörte, da von dem Dekret mit Trump, dass keine Moslems mehr einreisen dürfen. Was mich am meisten erschüttert hat, war gar nicht dieses Dekret, man wusste ja schon, wie der tickt, sondern wie schnell das geht, dass Grenzbeamte, Polizisten das umsetzen. Gott sei Dank hat ja eine Richterin das zum Großteil zurückgepfiffen. Aber als ich die Nachricht sah, dachte ich, Ein Hammer. Wieso setzen die das um, nur weil so ein Präsident sowas befiehlt? Führer befiehlt, wir folgen. Wir brauchen wirklich Erinnerungskultur. Man wunderte sich doch im Dritten Reich, wieso haben die das alle mitgemacht und nachher war es keiner. Auch da ist die Bibel sehr deutlich, du musst Gott und deinem Gewissen mehr gehorchen. Als ich 12 Jahre alt war, das ist Erinnerungskultur. Hat mein Vater, der hat durch die Teilnahme am Krieg bis zu seinem Lebensende auch Schuldgefühle gehabt. Hat im Unterschied zu anderen auch drüber geredet. Das hat ihn mitgenommen, natürlich. Als ich ungefähr 12 war, hat er zu mir einen Satz gesagt, den vergesse ich nie. Wenn man einen Papst kommt und der sagt dir, wir machen einen neuen Kreuzzug, dann hoffe ich, du machst nicht mit. Dann hoffe ich, du sagst nein, auch wenn es der Papst ist. Du darfst dich nicht hinter dem Papst verstecken, du musst auf dein Gewissen und auf dein Herz hören. Und selbst wenn alle anderen mitgehen und sagen, das machen wir, ich hoffe, du hast die Kraft, nein zu sagen. Ich war mit 12 dann völlig überfordert. Aber das hat Spuren hinterlassen. Die Bibel lebt davon, dass wir in einen Dialog kommen. Dass wir diese Worte in uns aufnehmen. Dass wir Borlemo, das Wort trinken. Dass wir mit Gott in ein inneres Gespräch kommen. Und vor allen Dingen natürlich, dass wir das, was wir verstanden haben, praktizieren. Dass wir danach handeln. Dass wir das leben. Und sie hat volle Verheißungen, dass das dein Leben mit Gott bereichert. Amen.